Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir uns sehr freuen, dass wir eine ganze Stunde, wahrscheinlich sogar anderthalb, live mit Martin Richter in einem Webinar verbringen dürfen. Natürlich nicht nur wir, sondern auch ihr. Und was machen wir da, Stefan?
Ja, wir geben einmal einen strukturierten Überblick über das Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie diese ganzen Bausteine und Puzzleteile sich am Ende zu einem Gesamtbild ergeben, dass man einfach nicht ignorieren kann. Ja? Also wer seine Zeit nicht in das Thema Steuern steckt, der braucht möglicherweise doppelt so lange, seine Immobilienziele zu erreichen. Genau, deshalb 1,5 Stunden live mit Martin. Anmeldung unter immocation.de/Steuerwebinar. Das Webinar ist kostenlos und wir freuen uns auf dich.
Genau, ich meine ein bisschen Buzzword-Bingo, ja, was einen da so erwartet. Also VV GmbH, Ehegattenschaukel, 15%-Regel, Umsatzsteuervermietung, Holding, Stiftung wahrscheinlich auch kurz, die perfekte Unternehmensstruktur, wenn man Immobilien kauft. Habe ich was vergessen?
Wir haben einen Rechner. Vererben, verschenken, einen Excel-Rechner zum Simulieren von VV GmbHs. Ja, alles dabei.
Genau. Und Martin Richter, absolut bester Mann für das Thema. Es lohnt sich. 100% kostenlos. immocation.de/Steuerwebinar.
Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Immobilien mit Top-Renditen kaufen, komplett ohne Eigenkapital, Mietgarantien bekommen, also ein Full-Service-Modell, kann Immobilien kaufen so einfach sein. Das Ganze heißt Vertriebsimmobilie, wenn man so will, und wird an vielen Ecken und Enden angeboten mit teilweise sehr, sehr großen Versprechungen. Die Frage ist, kann das funktionieren? Was steckt dahinter? Was gibt's für Modelle? Ich werde es in diesem Video einmal versuchen, euch zu erklären. Los geht's!
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Also, wie gerade gesagt, ich möchte erklären, was Vertriebsimmobilien sind und was es da vielleicht so am Markt gibt, dass ihr einen Überblick bekommt, damit ihr ein Verständnis habt, wenn ihr auf dem Weg seid, eine Immobilie als Kapitalanlage zu kaufen, worauf ihr vielleicht achten müsst und was es für Modelle gibt. Was sind also Vertriebsimmobilien? Und ich weiß gar nicht, ob es so eine genaue Definition gibt. Wir haben jetzt über die Jahre natürlich sehr viele Modelle kennengelernt und wir helfen mit Immocation ja Menschen dabei, eben Immobilien sich selbst auszusuchen und zu kaufen. Und bei einer Vertriebsimmobilie meint man typischerweise eine Immobilie, die in irgendeiner Form ein Full-Service-Paket beinhaltet, vielleicht sogar mit einer Mietgarantie, mit einer Finanzierung dazu. Vielleicht auch etwas, was ich aus dem Katalog kaufe. Man kennt Vertriebsimmobilien auch zum Beispiel. Es war sehr in Mode, Denkmalimmobilien zu verkaufen und da wurden dann Renditen auch sehr, sehr schön gerechnet über den Steuervorteil, weil man bei einer denkmalgeschützten Immobilie, die man saniert, sehr viel von der Steuer absetzen kann. Wenn Gutverdiener dann solche Immobilien gekauft haben, dann konnte man ihnen sehr hohe Renditen ausweisen. Wenn man sagt, wenn du deinen Steuervorteil berücksichtigst, das ist eine super Immobilie. In Wirklichkeit gab es natürlich auch gute und schlechte, waren dann die Immobilien aber eigentlich an sich ein schlechtes Investment, haben sich nur durch den Steuervorteil gerechnet und all das würde man so als Vertriebsimmobilie bezeichnen. Jetzt sortieren wir gleich nochmal ein bisschen. Ich glaube, ein Hauptunterscheidungsmerkmal, wann würde man sagen, man kauft eine Vertriebsimmobilie? Ja, wenn man sich möglichst wenig Arbeit machen muss und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein total normaler und fairer Vorgang. Wenn mir jemand bratfertig eine Immobilie liefert und da viel Arbeit reingesteckt hat, vielleicht sogar, um an diese Immobilie ranzukommen und die mir dann verkauft und ich quasi keine Zeit und Lust habe, mich irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen, sondern einfach nur das Geld überweisen will, dann logischerweise ist die Immobilie teurer, als wie wenn ich selber eine Immobilie kaufe und dort die ganzen Probleme löse. Also was ist ein normaler Immobilienkauf und wie haben wir das auch? Wir haben über 300 Wohnungen gekauft, Stefan und ich, in den letzten Jahren und begleiten da viele Menschen dabei, die das tun. Normal sagt man auch immer, man würde eine Immobilie sogar eher noch mit ein bisschen Problemen kaufen. Also tatsächlich freut man sich vielleicht über einen schlechteren Zustand einer Immobilie, weil man günstig an die Immobilien rankommt und dann diese Probleme löst und dadurch natürlich dann erheblich Vermögenszuwachs hat und dann die Immobilie in einen guten Zustand überführt und dann eine höhere Rendite hat, wie wenn das jemand anders für einen schon getan hat. So, dann suche ich also eine Immobilie, entweder on-market auf den Portalen oder weil ich Maklerkontakte habe bei Maklern, die mir die schicken, oder ich kenne den Verkäufer direkt, und dann suchen beide eben einen Notar aus, gehen dahin, parallel laufe ich zur Bank oder zu einem Finanzierungsvermittler, stelle für mich die Finanzierung auf und dann kaufe ich die Immobilie, danach gehört die Immobilie mir und dann gehört auch das Mietverhältnis mir, dann kümmere ich mich um den Mieter, bin dafür verantwortlich, dass ich meinen Zahlungseingang habe, bin dafür verantwortlich, dass der Mieter einen guten Wohnraum hat, und kümmere mich um diese ganzen Sachen selbst. Und jetzt gibt es darauf aufsetzend viele Modelle, die weitergehen und sagen, okay, ich nehme einen Teil oder einen großen Teil der Arbeit ab und verkaufe dir eine Immobilie mit eben zum Beispiel einer Mietgarantie. Ich kümmere mich darum, dass da ein Mieter drin ist. Ich habe auch gleich die Finanzierung im Paket dazu. Und weil ich schon die Immobilie günstig einkaufe, Probleme gelöst habe, zahlst du jetzt als Endkunde mehr, hast aber dafür keine Arbeit. Das ist, würde ich mal sagen, der Grundunterschied. Und das wäre für mich eine Vertriebsimmobilie. Wir haben über viele Jahre auch immer auf diesem Kanal erzählt, kauft keine Vertriebsimmobilien, kauft nicht ganz am Ende der Nahrungskette. Und das würde ich auch jedem so empfehlen, diese Zeit, die ihr investiert, um selbst eine Immobilie zu suchen, zu finden, zu bewerten, zu kaufen, eine Finanzierung aufzustellen, die Zeit, die ihr investiert, hat einen großartigen Stundenlohn, weil eure Rendite, eure Investition nachher viel, viel besser funktioniert. Kann das andere auch funktionieren? Ja, absolut. Es gibt Lebenssituationen und viele, viele Leute, die Immobilien einfach, es ist viel besser, wenn sie eine Vertriebsimmobilie kaufen mit einer funktionierenden Rendite zu einem guten Kaufpreis, wir kommen gleich noch dazu, wie wenn sie gar keine Immobilie kaufen und das Geld einfach auf dem Konto rumliegt. Also das Modell kann durchaus Sinn machen, aber man muss sich einfach bewusst sein, man kauft dann am Ende der Nahrungskette und verzichtet bewusst auf einen Teil der Rendite. So, gibt es jetzt, Punkt Nummer zwei, gibt es jetzt gute und schlechte Vertriebsimmobilien? Ja, mit Sicherheit, wie überall im Leben kann ich gute und schlechte Produkte kaufen und überteuerte Produkte oder günstige Produkte. Da muss man tatsächlich zu einer eigenen Einschätzung kommen. Ich habe gerade schon das Beispiel gemacht, es gab Vertriebsimmobilien mit Denkmal, es gibt jetzt Vertriebsimmobilien mit der Neubau-AFA. Wir selber machen ja gerade auch Neubau, sind zumindest kurz davor, weil wir auch diese Neubau-AFA haben wollen. Wir sind auch beteiligt an einem Bauträger-Business, wo nachher auch Endkunden solche Immobilien kaufen. Wichtig ist natürlich, dass man da transparent vorrechnet und genau sagt, was passiert und so weiter. Also es gibt gute und schlechte Vertriebsimmobilien. Am Ende unterscheidet sich das maßgeblich davon, zu welchem Preis ich welche Art von Immobilie kaufe. Und ich möchte unbedingt sagen, es ist per se keine schlechte Immobilie, wenn sie einen schlechten Zustand hat. Wenn sich das entsprechend im Kaufpreis widerspiegelt und ich im Verhältnis zu einem günstigeren Quadratmeter-Kaufpreis einkaufe, wir kaufen in aller Regel selbst Immobilien, die einen deutlich schlechteren Zustand haben, dann kann auch das eine gute Investition sein. Wenn ich aber die Erwartungshaltung habe, dass die Immobilie schon komplett entwickelt ist, dann ist klar, dass ich dafür einen höheren Preis bezahlen muss. Also wie ihr jetzt rausfindet, guter Kaufpreis und wie ihr beim Ankauf richtig prüft, sage ich gleich auch noch ein paar Sätze dazu, auch wenn ihr eine Vertriebsimmobilie eben kaufen wollt. Jetzt aber erstmal zum Thema drittens, Provisionen. Wie fließen denn Provisionen bei Immobilienverkäufen oder bei Immobilienkäufen? Grundsätzlich ist ganz üblich, dass Provisionen fließen. Und man kann mal bei einer Maklerprovision ganz typisch von 3-7% irgendwie vielleicht ausgehen. Und das kennt man. Also ich gehe auf die Portale, interessiere mich für eine Immobilie. Die Immobilie wird aber nicht vom Eigentümer direkt verkauft, sondern über einen Makler. Dann steht da schon drin, der Makler nimmt 3,5-7%, wie auch immer, Provision vom Kaufpreis. Das ist für mich vielleicht auch gar nicht ganz so angenehm, weil das ist was ich sehr wahrscheinlich aus der eigenen Tasche bezahlen muss und nicht Geld von der Bank mir leihen kann für die Kaufnebenkosten. Gibt ja auch noch andere, die anfallen. Also es tut schon weh, irgendwie die Maklerprovision, aber wir haben sehr viele Immobilien von Maklern gekauft, gute Makler, die haben gute Immobilien bringen, die sollte man auch bezahlen, und dann ist auch die Maklerprovision logischerweise vollkommen in Ordnung. Was es auch noch gibt, sind sogenannte Innenprovisionen, die kriegt man dann gar nicht unbedingt mit, also da ist noch eine Provision im Kaufpreis drin, die vereinbart ist zwischen dem Verkäufer und dem Makler, und das je nachdem, ob die Bank das weiß oder nicht, finanziert man das quasi mit als Teil des Kaufpreises, ja, was natürlich wieder schön ist und das Eigenkapital schont, muss man eben gucken, ob da eine Provision drin ist. Und wenn man jetzt mal weitergeht in ein Modell, wirklich klassische Vertriebsimmobilie, und da gibt es eben Viele andere Immobilienvertriebe, die schalten einfach Anzeigen auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwo und rechnen vor, dass Immobilie als Kapitalanlage sinnvoll ist. Oder die machen generell Vermögensberatung. Ja, viele Vermögensberater bieten eben auch Vertriebsimmobilien an, machen dann eine gesamte Vermögensberatung mit einem und sagen, ein Teil davon wäre auch gut, wenn du irgendwie eine Immobilie kaufst. Das sind vielleicht typische Immobilienvertriebe und da ist es auch üblich, dass jetzt ein Immobilienentwickler eine Immobilie nimmt, zum Beispiel ein Haus und aufteilt und an diesen Immobilienvertrieb gibt und dann zum Beispiel sagt, ich möchte für die Immobilie im Ergebnis, sagen wir es, irgendeine Wohnung, 200.000 Euro haben und du, lieber Immobilienvertrieb, kannst jetzt selber gucken, ja, wenn du die für 215 oder 230 Verkauf kriegst, soll für mich auch recht sein, dann ist das der Kaufpreis und dann stellst du mir nachher eine Rechnung, sagen wir, der verkauft dann für 230.000 Euro die Immobilie an seinen Kunden, den er bei sich irgendwie in den Kontakten hat, mit dem er immer eine Beratung hat, sagt, ich habe eine gute Immobilie für 230.000 Euro, der Kunde kauft, dann bezahlt er nachher die 230.000 Euro an den Entwickler und der Immobilienvertrieb stellt nachher eine Rechnung an den Entwickler über in dem Fall 30.000 Euro. Ja, da muss man also schon aufpassen mit den Höhen irgendwie. Jetzt das Beispiel waren da gerade 15%, also 30.000 Euro obendrauf. Das ist natürlich schon eine ganz ordentliche Provision. Also du kannst jetzt auch grundsätzlich nicht von außen erkennen, ist das jetzt eine Vertriebsimmobilie? Wie gesagt, es gibt überhaupt keine genaue Definition dafür. Ich habe gerade erklärt, wie Immobilienvertriebe funktionieren, was du auf jeden Fall, also ne, nochmal Indizien, wenn das alles rundum sorglos und irgendwie so ein Prospekt und du selber irgendwie vielleicht ein bisschen Distanz auch zur Immobilie hast und da noch die Finanzierung mitkommt und so weiter, du kannst auf jeden Fall fragen. Ne? Du kannst auf jeden Fall nach dem Provisionsthema fragen und dann mal verstehen, wer hat eigentlich hier die Immobilie erworben, wer kriegt wie viel Provision, was natürlich immer super spannend ist, wenn du danach fragst, wann hat die Immobilie denn zuletzt jemand gekauft und zu welchem Preis hat er sie gekauft, weil dann kannst du mögliche Preisaufschläge und Margen, die da drin sind, dir auch anschauen. Übrigens sind Margen auch ganz, ganz, ganz üblich von vielleicht, sagen wir mal, 20, 30 oder auch mehr Prozent. Also wenn ein Immobilienentwickler hergeht und zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus kauft, aufteilt, also dafür sorgt, dass das als einzelne Wohnung abverkaufbar ist oder irgendwie als Bauträger fungiert oder so, da hat er natürlich wirklich einen Teil der Wertschöpfung abgedeckt und da sind auch Margen von 20, 30 und mehr Prozent total üblich. So, was ist jetzt ein guter Kaufpreis und wann macht dann der Kauf einer Immobilie grundsätzlich Sinn? Weil das ist hier eigentlich mein großer Appell an euch. Also wir sagen ja immer, geh in den Driver's Seat, versuche selber zu verstehen. Es lohnt sich unglaublich, diese Zeit zu investieren und dann kannst du gute Immobiliendeals machen. Und mal ganz unabhängig davon, ob das sich wie eine Vertriebsimmobilie, ob du noch eine Finanzierung dazu bekommst, auch das ganz, ganz normal. Ein Finanzierungsvermittler, oft haben Makler auch einen Finanzierungsvermittler an der Hand. Wir arbeiten auch mit Finanzierungsvermittlern zusammen, haben das auch schon für große, sehr komplexe Immobilientransaktionen genutzt und so. Also an sich mal ganz, ganz normal. Die Frage ist nur quasi, wann ist ein guter Kaufpreis? Und gleich kommen wir auch noch dazu, wann wird eine Finanzierung denn gefährlich für dich? Also, wann ist ein guter Kaufpreis und wann lohnt sich der Kauf? Ich vermute, bei vielen Immobilienvertrieben ist es so, dass Kunden beraten werden, zum Beispiel eben, wie gerade gesagt, über ihre gesamte Vermögenssituation und dann wird ihnen eine Immobilie angeboten an irgendeinem Markt, vielleicht einem Standort, wo sie selber sich auch gar nicht auskennen oder sie kennen sich gar nicht mit Immobilienpreisen an irgendeinem Standort aus. Und die Kunden oft sich die Preise nicht anschauen. Und es gibt da mehrere Möglichkeiten, sich Immobilienpreise anzuschauen. Bevor du eine Immobilie kaufst, so würdest du es ja auch tun, wenn du ein Auto kaufst, musst du natürlich gucken, was würde denn eine vergleichbare Immobilie kosten? Und ich glaube, das ist der wichtigste Tipp und das kann man anhand von mehreren Kriterien tun. Das Allerwichtigste ist natürlich der Quadratmeter Kaufpreis. Es ist nicht schwer. Es gibt da draußen ganz viele Tools. Es gibt zum Beispiel das Immocation Standort Tool, kann man kostenlos nutzen. Da kann man Quadratmeter Kaufpreise nachschauen. Es gibt einen Preisatlas bei ganz vielen, auch bei ImmoScout und Co., wo man nachschauen kann, was ist denn an so einer Region, an dem Standort ein typischer Kaufpreis auf einen Quadratmeter. Und dann habe ich ja schon mal ein erstes Indiz, wie ich vergleichen kann. Es gibt, natürlich kannst du da noch detaillierter in die Bewertung reingehen. Wir selber partnern auch mit Pricehubble, die machen dann eine Online-Bewertung digital wirklich von der Immobilie, wo man dann auch sagen muss, welchen Zustand sie hat und so. Das ist natürlich genauer. Aber grundsätzlich musst du ein Marktgefühl haben. Und das Allerbeste, was du tun kannst, wenn du eine Immobilie kaufst, und so haben wir es, ich weiß nicht, in wie vielen Videos schon erklärt, Wenn du jetzt sagst, ich will eine Immobilie kaufen, dann überleg dir selber, wo du die Immobilie kaufen willst. Sag, okay, ich will die Immobilie an Standort X kaufen, weil ich glaube an diesen Standort. Ich weiß, da gibt es ein paar gute Arbeitgeber, da gibt es vielleicht eine Uni. Es ist noch nicht so teuer und das Renditeverhältnis gefällt mir. Dann guck dir über ein paar Wochen alle Inserate an, die für diesen Standort reinkommen. Guck dir die Quadratmeter Kaufpreise an. Du kriegst automatisch ein super Gefühl für den Markt. Du weißt ganz genau, oh, da war eine Immobilie, die war sehr günstig auf dem Quadratmeter. Ah, ich weiß noch, die war in einem ganz schlechten Zustand. Die andere war besser. Und irgendwann hast du das Gefühl, an dem Standort sind, ich sage irgendwas, 2.500 Euro auf dem Quadratmeter ein üblicher Kaufpreis. Und dann hast du eine Referenz. Und wenn dir dann eine Immobilie angeboten wird, egal ob vom Makler, vom Eigentümer direkt, eine Vertriebsimmobilie von irgendeinem Vertrieb, dann hast du ein Verständnis dafür, was denn jetzt hier ein guter Kaufpreis wäre. Und ich glaube, das passiert in vielen Fällen eben nicht. Vielleicht bei Immobilienvertrieben, die irgendwie beraten, dass die Leute kein eigenes Marktgefühl haben. Und das ist dann natürlich schlecht, weil dann kann man es einfach nicht beurteilen. Heißt nicht, dass man dann zwangsläufig eine schlechte Immobilie kauft. Aber oft, logischerweise, wird versucht, den Preis zu maximieren. Und deshalb ist es gut, wenn du ein eigenes Preisgefühl hast. Dann solltest du natürlich ein eigenes Gefühl für den Zustand der Immobilie bekommen. Und ich möchte sagen, von vielen Immobilien, die wir gekauft haben, wir haben viele von den Wohnungen überhaupt gar nicht besichtigt. Ich glaube auch nicht, dass eine Besichtigung immer der weisheitsletzter Schluss ist und dann wirklich das alles Entscheidende irgendwie zutage bringt. Aber eine Einschätzung, in welchem Zustand die Immobilie ist, also wenn ihr eine Wohnung kauft in einem Mehrfamilienhaus, dann könnt ihr natürlich schon mal ganz grob, also könnt die Hausverwaltung des Hauses anrufen und könnt mal fragen, die Gewerke, Dach, Heizung und so weiter, wann wurden die das letzte Mal erneuert? Ganz grob über den Daumen, kommen die vielleicht alle 20, 30 Jahre, die großen Gewerke, ja, wie sieht es im Keller aus, gab es schon eine Dämmung, das sind Fragen, die man stellen kann, dann weiß man, ob die Eigentümergemeinschaften vielleicht eine Sonderumlage bald erwartet, weil was im Haus gemacht werden muss, ihr könnt dann auch noch in die Protokolle der letzten Eigentümerversammlung reinschauen, dann seht ihr, was da passiert ist. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, kriegt ihr ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Zustand der Immobilie. Und wenn ihr euch unsicher seid, geht diese Immobilie besichtigen und nehmt einen Gutachter mit. Ihr braucht keinen ausführliches Gutachten erstellen zu lassen, sondern ihr könnt den einfach mitnehmen, auf Stundenbasis bezahlen und sagen, wie schätzt du das ein, was kommt hier in den nächsten Jahren auf uns, auf mich zu. Ist natürlich, wenn ihr das ganze Haus kauft, bei dem Mehrfamilienhaus noch viel, viel entscheidender, aber egal wie der Vertrieb funktioniert und wie euch eine Immobilie angeboten wird, geht auf jeden Fall, wenn ihr das wollt, wenn ihr glaubt für eure Einschätzung, ist es wichtig, dass ihr zur Immobilie hingeht. Dann geht sie besichtigen oder schickt zumindest jemand hin. Ja, also das Recht kann euch logischerweise niemand nehmen und sollte ja auch passieren vor dem Notartermin. Aber macht es. Es gehört einfach dazu, eine Immobilie ordentlich zu prüfen. Wenn ihr ohne Besichtigung kauft und ihr macht das allererste Mal, dann ist das wahrscheinlich eine schlechte Idee. So, und letzter Punkt, wann wird es denn gefährlich bei der Finanzierung? Also es gibt unglaublich viele Modelle, Eigenkapital schon vorzugehen. Und jetzt wieder, es gibt ganz viele Immobilienvertriebe, die richten sich an sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen. Ja, eine Denkmalimmobilie, die ist eben vor Jahren, war das ein sehr beliebtes Modell, habe ich gerade schon gesagt, die wurde, ich sage es mal typischerweise, gerne an einen Zahnarzt verkauft, weil der Zahnarzt hat gesagt, boah, ich habe ein super Einkommen, aber zahle so viel Steuern im Spitzensteuersatz, wenn ich mir jetzt diese Denkmalimmobilie kaufe und die wird für mich saniert, dann kann ich die ganzen Sanierungskosten sehr viel besser von der Steuer in sehr viel höherem Maße absetzen, als das bei einer normalen Immobilie ist und dann spare ich jedes Jahr einen Haufen Einkommenssteuer, weil ich das gegenrechnen kann. Das war quasi für die Zielgruppe Zahnärzte, die mit guter Bonität gesegnet sind. Übrigens ziemlich blöd für die Zahnärzte, wenn die dann irgendwann weniger verdient haben, weil die zum Beispiel 2 Jahre Jobpause gemacht haben oder einen Top-Angestellter, der plötzlich den Angestelltenjob nicht mehr hat. Und dann kann er den ganzen Steuervorteil nicht mehr haben und hat dann, wenn es so war, eine renditeschwache Immobilie, wo er möglicherweise noch drauflegt. So, und jetzt gibt es natürlich auch von Immobilienvertrieben die Zielgruppe von Leuten, die kein Eigenkapital haben, wo man dann eben damit Werbung machen kann, du kannst komplett ohne Eigenkapital eine Immobilie kaufen. Und da sollte man eben sehr, sehr vorsichtig sein. Also wir sagen ja immer, eine 100% Finanzierung an sich ist mal also rechnerisch super, weil der Hebeleffekt ist größer. Ihr leiht euch mehr Geld von der Bank, ihr setzt weniger eigenes Geld ein, das heißt die Rendite auf euer eingesetztes Geld steigt. Wenn ich jetzt jemand vor mir habe, der mir sagen würde, ich habe jetzt 200.000 Euro auf der hohen Kante als Eigenkapital, möchte das investieren und möchte eine erste kleine Wohnung für 200.000 Euro kaufen, dann würde ich sagen, versuche mit einer Bank oder bei einem Vermittler eine 100% Finanzierung hinzubekommen. Wenn du noch sonst eine gute Bonität hast, kriegst du das wahrscheinlich hin und dann schonst du dein Eigenkapital und hast das als Reserve und kannst das nutzen, kannst vielleicht noch eine zweite und eine dritte kaufen, weil du hast ja da einen ordentlichen Haufen Eigenkapital liegen. Und dann ist das Risiko wahrscheinlich auch überschaubar, weil er hat ja ein bisschen eine gute Bonität und wenn dann vielleicht mal ein Mietausfall kommt oder eine Renovierung fällig ist, dann kann er das eben auch bezahlen. Aber er hat das Eigenkapital nicht in der Immobilie gebunden. Also grundsätzlich ist es eine gute Idee, wenig Eigenkapital in der Immobilie zu binden. Problem ist nur, wenn die Zielgruppe, ich sage jetzt einfach mal Geringverdiener oder Leute mit keinem Eigenkapital ist, dann Modelle aufzusetzen, wie die Leute trotzdem ohne Eigenkapital Immobilien kaufen. Wenn die ganz normal zu einer Bank gehen, sagt die Bank, ich will mindestens 20% Eigenkapital sehen und du zahlst noch die Kaufnebenkosten selbst. Und jetzt kann man sich Modelle überlegen mit Bausparverträgen, mit anderen Möglichkeiten, wie man irgendwie dieses fehlende Eigenkapital vielleicht zwischenfinanziert bekommt. Und da wird es dann tatsächlich sehr riskant. Meistens ist einfach die, also man kann auch einen Konsumentenkredit aufnehmen mit horrenden Zinsen und hat das Geld dann auf dem Konto, sagt zur Bank, hier ist mein Eigenkapital. Na, das wäre ein Weg, den man quasi selber gehen kann, um zu eine 100 oder gar 110% Finanzierung zu bekommen. Da wird es aber sehr, sehr riskant. Warum? Weil ich dann wirklich auch Teile, also die Kaufnebenkosten sind ja schon mal überhaupt keine Immobilie, die ich kaufe. Ja, das sind Provisionen, das geht vielleicht an, das geht an Notar, Grunderwerbsteuer und so weiter. Das Geld ist schon mal weg. Dann habe ich Schulden gemacht für Geld, was direkt weg ist, was ich erstmal zurückbezahle, bis ich die anderen Schulden zurückbezahle. Wahrscheinlich noch mit deutlich höheren Zinsen oder irgendwie schlechten Konditionen, weil es ein Bausparer ist. Da steigt das Risiko schon ganz enorm an. Und wenn ich dann auch noch die an sich 100% Kaufpreis von der Immobilie, wenn ich die Immobilie dann auch noch im Verhältnis zum Markt teuer eingekauft habe, also marktüblich sind 2.500 auf dem Quadratmeter, ich habe 3 oder 3.500 bezahlt, dann habe ich wahrscheinlich mich da auch noch überschuldet, weil würde ich die Immobilie heute veräußern, dann würde ich sie ja für eher 25% weniger verkaufen können, habe aber mir 100% geliehen und dann habe ich mich tatsächlich auch überschuldet. Also an sich Eigenkapital schon vorzugehen ist gut, aber vor allem für die Leute, die ein bisschen Eigenkapital haben. Wer seine erste Immobilie kauft, kein Geld auf dem Konto hat, der sollte bitte sein Geld sparen, so lange, bis er mindestens mal die Kaufnebenkosten selbst bezahlen kann und noch einen kleinen Puffer auf dem Konto hat. Dann die erste Immobilie kaufen, schauen, dass die Immobilie funktioniert, wieder Geld ansparen, die Immobilie vielleicht sogar im Wert entwickeln und dann die zweite Immobilie kaufen. Aber wer eben überhaupt kein Eigenkapital hat, der sollte tatsächlich auch keine Immobilie kaufen, auch wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, sie nachher über 115% zu finanzieren. Wer schon Eigenkapital hat, wunderbar, setzt die Ressource schonend ein, aber managt eure Liquidität, wenn ihr dann mehr Immobilien kauft. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr in den Kommentaren sagt. Wie steht ihr dazu? Also selber, also klar, fairer Punkt zu sagen, ich habe überhaupt selber keine Zeit und will es einfach irgendwie bratfertig haben, bin bereit, einen Teil von der Rendite abzugeben. Ich gehe vielleicht zur Vertriebsimmobilie oder sagt ihr vielleicht, ich gehe dann in Richtung Co-Investments und suche andere Leute, die Zeit haben und mach das auf die Art und Weise. Da kenne ich sehr viele Leute davon. Oder sagt ihr, nee, das muss man auf jeden Fall selber tun. Bin sehr gespannt, wie ihr dazu denkt. Bevor es für dich weitergeht zur nächsten Podcast-Folge, nochmal der Hinweis auf unser 100% kostenloses Webinar zum Thema Steuern sparen als Immobilieninvestor mit Martin Richter. Termine gibt's unter
immocation.de/steuerwebinar.